Als ich ein kleines Mädchen war, hat mir meine Mutter oft von ihr erzählt. An Emilia Earhart habe ich gesehen, dass es Frauen gibt, die selbst unter schwierigsten Umständen gesellschaftliche Barrieren, Distanzen und auch die Grenzen der Schwerkraft überwinden.
Das sagte Hillary Clinton einmal, eine der vielen BewunderInnen von Emilia Earhart, von der ich mir ziemlich sicher bin, dass viele von euch auch schon einmal was gehört haben. Dabei wird vor allem aber immer ihr mysteriöses Verschwinden beleuchtet und weniger ihr Leben bis dahin. Emilia Mary Earhart gilt als Frauenrechtlerin, Abenteurerin und eine der ersten Pilotinnen. Ihr abenteuerliches und unabhängiges Wesen entwickelte sie schon in ihrer Kindheit, vielleicht nachdem ihre ursprünglich wohlhabende Familie nach dem Tod der Großeltern und der Alkoholsucht ihres Vaters finanziell nicht mehr besonders gut aufgestellt und dadurch gezwungen waren, immer wieder umzuziehen. Mit 19 Jahren beendete sie 1916 die High School in Chicago und war durch die Erbschaft ihrer Mutter in der Lage, die Ogun's School in Rydal zu besuchen. Eine angesehene Privatschule für junge Frauen in Pennsylvania. Während der Erste Weltkrieg wütete, besuchte Emilia ihre Schwester in Kanada, wo sie beim Anblick der verwundeten Soldaten sich dazu entschloss, 1918 aus dem Junior College auszutreten und eine Hilfskrankenschwester in Toronto zu werden. Unter den Verletzten waren auch einige Piloten, die Emilia besonders bewunderte. Ihre freie Zeit verbrachte sie häufig am Rand des Flugplatzes des Royal Flying Corps. Nach dem Krieg trat sie dann in das Pre-Medical Program an der Columbia University in New York ein, blieb dort aber nur bis 1920, als ihre Eltern sie dann wieder nach Kalifornien zurückbeorderten. Noch im gleichen Jahr sollte dann das Ereignis eintreten, was ihr Leben für immer veränderte. Sie flog zum ersten Mal in ihrem Leben in einem Flugzeug mit, was sie dermaßen begeisterte, dass sie ab da Flugstunden bei der Flugpionierin Anita Snook nahm. Dafür arbeitete sie in verschiedenen Berufen wie Fotografin oder als LKW-Fahrerin, um das nötige Kleingeld für die Flugstunden zusammenzukratzen. Ein Jahr später kaufte sie sich bereits ein eigenes Flugzeug und erhielt 1923 als 16. Frau ihren Flugschein vom Internationalen Luftsportverband. Sie war fast ein bisschen besessen vom Fliegen. Obsessed, würde man heute wahrscheinlich sagen. Sie las dutzende Bücher übers Fliegen, schnitt sich die Haare kurz, der Haarschnitt, der auch von den wenigen anderen Pilotinnen getragen wurde. Ja, sie schlief sogar angeblich 3 Nächte in ihrer neuen Lederfliegerjacke, damit diese mehr gebraucht aussah. Und ganz ehrlich, das kann ich auch voll verstehen. Ich meine, sie brannte fürs Fliegen und wollte auch von männlichen Kollegen ernst genommen werden. In einer Zeit, wo die meisten Frauen noch in einer Hausfrauenrolle gezwängt wurden. Am 22. Oktober 1922 setzte sie dann ihren ersten Rekord. Sie flog als erste Frau 14.000 Fuß hoch. Das entspricht ungefähr 4.267 Metern. Leider musste sie dann wieder ein wenig Abstand vom Fliegen nehmen, weil ihre Familie, die weiterhin hauptsächlich vom Erbe der Großeltern lebte, in finanzielle Schwierigkeiten geriet. Emilia verdiente mit dem Fliegen noch kein Geld und sah sich deshalb gezwungen, ihr Flugzeug zu verkaufen. Nach der Scheidung ihrer Eltern, und da habe ich mir auch gedacht, endlich, nachdem der Vater ja bereits das ganze Geld immer wieder ausgegeben hat, verpulvert hat für Alkohol und dubiose Geschäfte, begaben sich dann Emilia und ihre Mutter auf einen Trip quer durchs Land bis nach Boston. 1925 schrieb Emilia sich bei der Columbia University ein, musste ihr Studium aber wegen fehlendem Geld unterbrechen. Sie fand dann aber Arbeit, zuerst als Lehrerin und dann als Sozialarbeiterin. Ihren Traum vom Fliegen gab sie aber nicht auf. So wurde sie 1927 Mitglied beim American Aeronautical Society's Boston Chapter. Sie investierte zudem einen kleinen Betrag in den Denison-Flughafen in Massachusetts und agierte quasi als Vertreterin für Flugzeuge der Marke Kinner. Durch ihre Artikel, die in der lokalen Zeitung erschienen und in denen sie für das Fliegen Werbung machte, wurde sie eine kleine Berühmtheit. Die goldenen 20er waren in vielerlei Hinsicht ein Abschnitt der Fortschritte. natürlich wirtschaftlich und kulturell, aber eben auch in Sachen Emanzipation. Nach Charles Lindberghs Flug von New York nach Paris 1927 wuchs deshalb auch das öffentliche Interesse an den weiblichen Pilotinnen und ob es wohl eine Frau schaffen würde, den Atlantik allein im Flieger zu überqueren. Diese Frage stellte Amelia ein Jahr später Captain Hilton H. Reilly, der selbst Pilot und eine Art Presseagent war. "Would you like to fly the Atlantic?", fragte er am Telefon. Und ihr könnt es euch schon denken, Amelia zögerte da nicht lange und sagte zu. Sie reiste bald darauf nach New York, um interviewt und allen möglichen Leuten vorgestellt zu werden. Sie wurde ausgewählt, als erste Frau den Atlantik per Flugzeug zu überqueren. Der Haken: zu Emilias Verdruss, weil sie nur Begleitperson, die Maschine selbst fliegen, das durfte sie nicht. Das wurde einer Frau damals noch nicht zugemutet. Dennoch wurde sie bei ihrer Landung in Wales zum internationalen Star. Das lag wohl auch zum großen Teil an dem Verleger und Promoter George Putnam, den sie später übrigens auch heiratete, der ihr Buch zu der Überquerung des Atlantiks veröffentlichte und darauf folgend eine Vortragsreise arrangierte. Auch kreierte Amelia ihre eigenen Kleidungsdesigns, und zwar nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere. Das hört sich vielleicht im ersten Moment etwas seltsam an, aber das macht durchaus Sinn, wenn man mal drüber nachdenkt. Nämlich nähte sich Amelia schon jahrelang ihre eigenen Klamotten. Und außerdem, und was viel wichtiger ist, müsst ihr ja immer wieder bedenken, dass es zu dieser Zeit sehr ungewöhnlich war, dass Frauen flogen. Dementsprechend war die spezielle Kluft, die FliegerInnen tragen müssen, nur auf Männer ausgerichtet und passten in der Regel nicht zum Körperbau von Frauen. Und außerdem designte Amelia Kleidung für Frauen, die aber dennoch funktionstüchtig war, sodass Frau sich gut darin bewegen konnte, was keine Selbstverständlichkeit war damals. Sie wollte dadurch andere Frauen ermutigen, selbst aktiv zu werden und sich etwas zu trauen.
Eine meiner größten Ängste ist, dass Mädchen, besonders diejenigen mit ungewöhnlichen Vorlieben, oft keine faire Chance bekommen. Es ist eine über die Generationen weitergegebene Erbschaft uralter Bräuche, die die Schlussfolgerung hervorbrachte, dass Frauen zur Schüchternheit erzogen werden.
Jedenfalls wurde Amelia immer bekannter und alles schien perfekt. Sie nahm die ihr angebotene Stelle als Mitherausgeberin der Zeitschrift Cosmopolitan an und warb auch dort weiter für kommerzielle Flugreisen, insbesondere für den Transcontinental Air Transport, später bekannt als Transworld Airlines, und wurde Vizepräsidentin von National Airways. Aber dieses ganze Herumreisen und Werbung machen und Artikel schreiben, das hielt sie von dem ab, was sie eigentlich wollte: fliegen. Denn gerade in der Zeit wurden neue Technologien entwickelt, wie weiterentwickelte Radio- und Navigationssysteme, die sie nicht gelernt hatte einzusetzen. Sie wollte sich weiterentwickeln und mit den modernen Methoden Schritt halten. So schloss sie sich der internationalen Fluggesellschaft 99s an, in der nur Frauen Mitglied sein durften. 1930 wurde sie dann auch erste Präsidentin der Gesellschaft. Ein Jahr darauf setzte sie mit dem Tragschraubermodell Pitcairn PCA-2 einen Höhenweltrekord von 18.415 Fuß. Ein Jahr darauf flog sie schließlich wirklich selbst über den Atlantik. Von Neufundland in 15 Stunden nach Nordirland. Bei ihrer Landung wurde sie bejubelt, auch wenn die Route eigentlich ein wenig anders aussehen sollte, denn genau 5 Jahre nachdem Charles Lindbergh den Ozean überquert hatte, wollte Amelia die gleiche Route fliegen, also in Paris ankommen. Allerdings entschied sie sich dazu, in Nordirland zu landen, als bei dem Flugzeug mechanische Probleme auftraten. Nach dieser Reise wurde sie mit Preisen und Anerkennung förmlich überhäuft. Beispielsweise erhielt sie die bronzene Medaille der National Geographic Society, überreicht von Präsident Hoover, das Distinguished Flying Cross und the Cross of the Knight of the Legion of Honor von der französischen Regierung. Der United States Air Force Officer und Flughistoriker Walter G. Boyne beschrieb sie folgendermaßen:
Amelia Earhart kam vielleicht zu früh für ihre Zeit. Der lächelnde, selbstbewusste, fähige und zugleich mitfühlende Mensch ist jemand, auf den wir alle stolz sein können.
In den kommenden Jahren unternahm Emilia mehrere erwähnenswerte Soloflüge. Da wäre zum Beispiel der von Honolulu nach Oakland, was sie zur ersten Person machte, die sowohl über den Atlantik als auch über den Pazifik flog. Die Strecke ist offensichtlich auch bedeutend länger als die Route nach Europa. 1935 flog sie als erste Person von LA nach Mexico City und einen Monat später von Mexico City nach New York. In diesen Jahren setzte Emilia 7 Geschwindigkeits- und Distanzrekorde für weibliche Fliegerinnen. 1935 nahm sie für kurze Zeit eine Stelle bei der Fakultät der Purdue University an, als Karriereberaterin und technische Beraterin der Abteilung für Luftfahrt. Doch sie zog es wieder hinaus in die Welt, weit weg und hoch hinauf, und so plante sie ihre aufsehenserregendste, gefährlichste und leider auch letzte Flugreise. Ein Flug entlang des Äquators um die Welt. Eine Lockheed Electra L-10E wurde gekauft und ein Team zusammengestellt. Bestehend aus Emilia selbst, Captain Harry Manning als erster Navigator, Fred Noonan als zweiter Navigator und Paul Manns als technischer Berater. Der ursprüngliche Plan sah folgende Route vor: Abflug von Oakland, Kalifornien nach Hawaii, nach Australien über Indien hin zu Afrika, nach Florida und wieder zurück nach Kalifornien. Doch schon sehr bald sollte dieser Plan sich als schwierig gestalten. Es begann damit, dass über den Pazifik ein wiederkehrendes Problem auftrat, weswegen die Maschine in Pearl Harbor erstmal repariert werden musste. Nach 3 Tagen hob die Electra samt Besatzung wieder ab, doch es lief wieder etwas schief. Emilia verlor die Kontrolle und loopte das Flugzeug noch auf der Landebahn. Man weiß nicht, was da genau passiert ist. Manche sagen, es könnte ein Reifenschaden gewesen sein. Andere behaupten, es wäre die Schuld der Pilotin gewesen. Wie auch immer, die Electra war jedenfalls mehr oder weniger Schrott auf gut Deutsch. Das Flugzeug wurde dann für umfangreiche Reparaturen erstmal zurückgeschickt. Emilia und ihr Mann besorgten dann zusätzliche Mittel für einen neuen Flug. Diese ganzen Verzögerungen und der Stress, die nötigen Mittel zu bekommen, müssen auch ziemlich auslaugend gewesen sein. Als dann das Flugzeug endlich repariert war, erforderten Wetterverhältnisse und Windveränderungen wiederum Änderungen am Flugplan. Diesmal sollten Earhart und ihre Crew nach Osten fliegen. Kapitän Harry Manning hat dann aufgrund früherer Verpflichtungen abgesagt und auch Paul Manns hat das Handtuch geschmissen, angeblich aufgrund eines Vertragsstreits. Und ja, da waren es nur noch 2. Emilia Earhart und Fred Noonan sind dann also in Richtung Mittel- und Südamerika geflogen, um dann weiter in Richtung Afrika abzudrehen. Von dort aus überquerte das Flugzeug den Indischen Ozean und landete schließlich am 29. Juni 1937 in Ley in Neuguinea. Etwa 22.000 von 29.000 Meilen der Reise waren zu diesem Zeitpunkt schon geschafft. Emilia erkrankte dort an Ruhe. Währenddessen wurden Anpassungen an dem Flugzeug vorgenommen, also sowas wie die Ladung von Treibstoff und dass die Fallschirme weggepackt wurden, weil man die ja nicht braucht über dem Ozean. Das fand ich persönlich ein bisschen komisch, dass man die Fallschirme einfach wegpackt. Aber gut, ich habe auch nicht besonders viel Ahnung vom Fliegen und Flugzeugen generell. Der Plan war dann jedenfalls, zur ca. 4200 Kilometer entfernten Howland-Insel zwischen Hawaii und Australien zu fliegen. Ein paar Tage bevor sie losflogen, schrieb Emilia:
Vor etwas mehr als einem Monat war ich am anderen Ufer des Pazifiks und blickte westwärts. An diesem Abend schaute ich ostwärts über den Pazifik. In diesen schnell vergehenden Tagen, die dazwischen lagen, haben wir die ganze Breite der Welt hinter uns gelassen, außer diesem weiten Ozean. Ich werde froh sein, wenn wir die Gefahren seiner Navigation hinter uns haben.
Die angesteuerte Insel ist ein relativ flacher Landstreifen mit einer Fläche von 2,6 Quadratkilometern, also wirklich ziemlich klein. Und wegen dieser kleinen und auch nicht sonderlich hohen Ebene ist die Insel bei bewölktem Himmel aus der Luft schwer von anderen Wolkenformen zu unterscheiden. Deswegen verließen sich die beiden FliegerInnen nicht nur auf die Himmelsnavigation, sondern hielten zudem Funkverbindungen mit einem Schiff der US-Küstenwache, der Itasca, die vor Howland Island stationiert war. Und das war ja erstmal grundsätzlich ein guter Gedanke, aber leider gestaltete sich diese Funkverbindung als schwierig und das sollte Emilia Earhart und Fred Noonan das Leben kosten. Obwohl sie sogar einen Notfallplan hatten, das Flugzeug im Meer notzulanden, weil sie glaubten, dass die leeren Treibstofftanks dem Flugzeug etwas Auftrieb verleihen würden und sie dann genug Zeit hätten, in ihr kleines aufblasbares Rettungsfloß zu steigen und auf Rettung zu warten. Ja, aber wie wir ja gerade schon festgestellt haben, ist während dieser Reise immer wieder etwas schiefgegangen und wenn ich an etwas Höheres glauben würde, dann würde ich vielleicht denken, dass das schon Warnungen waren, die Reise doch lieber zu einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen und dann vielleicht auch lieber ein anderes Flugzeug zu nehmen, das nicht schon x-tausendmal repariert wurde. Was feststeht, ist, dass einfach die ganze Reise nicht optimal lief und das natürlich auch gestresst hat und wir alle kennen das. Wenn wir gestresst sind, dann treffen wir möglicherweise auch unüberlegte Entscheidungen oder sind nicht so sorgfältig wie normalerweise. Und sowas wird dann eben auch in so einer Extremsituation wie über den Pazifik zu fliegen zum Verhängnis. So hatten Emilia und Fred zwar eine Funkausrüstung dabei, um mit der Itasca zu kommunizieren, aber die mit kürzeren Wellenlängenfrequenzen, die weiterreichende Funksignale senden konnte, die wurde vermutlich zugunsten von zusätzlichem Platz für Treibstoffkanister zurückgelassen. Außerdem stand wohl nicht genügend Hochoktankraftstoff zur Verfügung, weshalb 50 Gallonen weniger geladen wurden, als eigentlich reingepasst hätte. Und nochmal zu der Funkausrüstung. Zeugen berichten, dass wohl eine Radioantenne beschädigt gewesen sein könnte. Zudem wird angenommen, dass Fred Noonan aufgrund der dichten Wolkendecke extreme Schwierigkeiten bei der Navigation hatte. Und ja, das war's noch nicht. Zu allem Überfluss stellte sich auch noch später heraus, dass die Flugkarten, die die beiden benutzten, möglicherweise ungenau waren. Experten zufolge hatten die verwendeten Karten die Howland-Insel fast 6 Meilen von ihrer tatsächlichen Position entfernt angezeigt. Und bei sowas könnte ich ehrlicherweise einen Schreikrampf kriegen. Ich meine, ja, es war eine andere Zeit, 1937, aber trotzdem muss es ja möglich gewesen sein, eine akkurate Karte zu haben. Ich frage mich, ob dieser Fehler auch darauf zurückzuführen ist, dass ja 2 eigentlich eingeplante Personen des Teams mittendrin abgesagt haben, aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht, ob die legitim waren, ob sie vielleicht Angst bekommen haben, doch nicht mitfahren wollten, wie auch immer. Die 2 haben abgesagt. Und ihr erinnert euch, das waren Captain Harry Manning, der erste Navigator, und Paul Munns, der technische Berater, also auch einfach 2 super wichtige Personen, Bereiche, die da ausgefallen sind. Und da befanden sich dann also Emilia und Fred auf der Route zu der Howland-Insel, aber wie gesagt, die Funkverbindung war aus unterschiedlichsten Gründen, die man sich nur vorstellen kann, ziemlich grottig. Anscheinend hatten die sich auch mit der Itasca nicht richtig abgesprochen, auf welcher Frequenz sie sich verständigen wollten und auch nach welcher Zeit sie gehen wollten. Das bedeutet, die PilotInnen operierten nach Greenwich-Zeit und die Itasca nach der Marine-Zeitzone, was die Zeitpläne um 30 Minuten auseinanderbrachte. Am Morgen des 2. Juli 1937 um 7.20 Uhr meldete Emilia ihre Position und gab an, dass sich die Electra auf einem Kurs 20 Meilen südwestlich der Nuku-Manu-Inseln befinde. Um 7.42 Uhr empfing die Itasca folgende Nachricht.
Wir müssen bei Ihnen sein, aber wir können Sie nicht sehen. Der Treibstoff wird knapp. Können Sie nicht per Funk erreichen. Wir fliegen 1000 Fuß.
Das Schiff antwortete, aber es gibt keine Anzeichen dafür, dass das Signal tatsächlich angekommen ist. Die letzte Kommunikation erfolgte dann um 8.43 Uhr. Die Itasca setzte ihre Ölbrenner ein, um den Piloten ein Signal zu geben, aber sie sahen es anscheinend nicht. Höchstwahrscheinlich ging ihnen dann der Treibstoff aus und sie mussten auf See notlanden oder sind sogar abgestürzt. Theorien, was mit den beiden passiert ist, gibt es viele. da diese Reise von der Öffentlichkeit ja auch so sehr intensiv begleitet wurde. Die beiden sind von den Japanern gefangen genommen worden, weil sie CIA-Agenten gewesen seien, bis hin zu, sie würden unter einer neuen Identität leben. Da gibt es viele Spekulationen. Die gängigste Version ist vermutlich die, dass sie einfach abgestürzt sind und das Wrack mit den Leichen aufgrund der Tiefe des Ozeans nie gefunden wurde. Aber das halten nicht alle für wahrscheinlich, so Ronald Reuter und Rick Gillespie.
Warum hat sie nicht gerufen, SOS, mir geht der Treibstoff aus, rettet mich?
Es gibt keine Beweise, dass sie ins Meer gestürzt ist. Aber die vorhandenen historischen Aufzeichnungen deuten vielfach darauf hin, dass etwas anderes passiert ist.
Ich will euch hier auf jeden Fall keine Verschwörungstheorien ins Ohr setzen, aber ich würde vielleicht noch eine Theorie aufgreifen, die ich persönlich sehr spannend finde und die anfänglich davon ausgeht, dass Emilia doch mehr Sprit hatte als angenommen.
Sie hat ca. 4200 Liter Treibstoff, als sie abfliegt. Das reicht für 24 Stunden und bedeutet, sie hat noch Treibstoff für 5 Stunden. Das sind 20% Reserve, Standard für Langstreckenflüge.
1940 wurden dann auf der 650 Kilometer entfernten Insel Nikku Maroro menschliche Knochen und ein Schädel entdeckt. Darüber hinaus entdeckten die Arbeiter einen Frauenschuh, eine Sextantenbox sowie eine Flasche des französischen Kräuterlikörs Benediktin und ein Tiegel einer Creme, die Emilia benutzt haben soll. Doch nicht jeder ist von den Beweisen überzeugt, wie Ron Bright anführt.
Eine Menge Indizien wurden als Lösung des Rätsels präsentiert. Aber einer genauen Untersuchung hielten sie nicht stand. Es waren nicht Emilia Earhart's Schuhe. Die Größe war eindeutig nicht ihre.
Die Knochen wurden dann auch 1941 untersucht, aber der Leiter der Central Medical School in Fiji, D.V. Hoodless, meinte, es könne sich weder um Emilias noch um Fred Noonans Knochen handeln. Heute sind die Knochen verschwunden. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Es gibt das Gerücht, dass Hoodless die verbrannt hat, was für einen Wissenschaftler ziemlich fatal wäre. Und das, was dann als einziges geblieben ist, sind die Maßangaben des Mediziners. Auf deren Grundlage nahm sich dann der Forensiker Richard Jans erneut dem Fall an. Er verglich die Angaben mit allen Dokumenten, die er von Emilia aufspüren konnte. Daten von Führer- und Pilotenschein, Fotografien und Maße, die von historischen Kleidern aus dem Nachlass der Pilotin stammten. Mit diesen Angaben widerlegte Jans Hoodless Vermutung, dass es sich bei den Nikku Maroro Knochen um ein männliches Skelett handelte. Er kam zu dem Ergebnis:
Sie war in der Gegend um die Nikku Maroro Insel, verschwand und es wurden menschliche Überreste gefunden, die vollständig konsistent mit ihr und inkonsistent mit den meisten anderen Menschen sind.
Jans gibt an, dass es sich mit 99%iger Sicherheit um Emilia Earhart's Knochen handle. Es gab auf der Insel zudem Hinweise auf Lagerfeuer und Reste von Vögeln, Fischen, Schildkröten und Muscheln, die darauf hindeuteten, dass eine oder mehrere Menschen dort gegessen haben. Aufgrund der Art und Weise, wie die Muscheln geöffnet sind und die Fische verzehrt wurden, die Köpfe wurden nämlich nicht gegessen, waren diese Personen auch wahrscheinlich keine Pazifik-Insulanerinnen. Es existiert außerdem ein Foto 1937, das eventuell Flugzeugtrümmer vor der Insel Nikku Maroro zeigt. Laut Expertenanalysen könnte es sich dabei durchaus um ein Stück des Fahrwerks einer Lockheed Electra handeln. Außerdem behauptete ein Mädchen namens Betty Clank, mehrere Funksprüche von Emilia empfangen zu haben.
Ich suchte nach Sendern und plötzlich hörte ich Emilia Earhart und erkannte ihre Stimme. Ich dachte nur, das kann doch nicht wahr sein. Oft klang sie völlig verzweifelt. Hört ihr mich? Könnt ihr mich nicht hören? Kann denn niemand etwas für mich tun? Es zerbrach mir das Herz, ihren Tonfall zu hören. Sie wusste, dass sie das Flugzeug verlassen mussten und dass mit der aufkommenden Flut ihr Ende bevorstand.
Diese Meldungen schrieb sie auf und gab sie ihrem Vater, der wiederum die Küstenwache verständigte, die den Vater aber abwiesen. Vielleicht, weil es zu dieser Zeit unzählige Meldungen gab, die meinten, Funksprüche von Emilia Earhart empfangen zu haben.
Die Marine hatte ein Problem. All die Schiffe, die erfolglos gesucht hatten, und all diese Funksprüche hängen über der Suche wie ein Geist, den man loswerden muss. Einige davon waren leicht durchschaubare Streiche. Die Funknotrufe sind allerdings eine historische Tatsache. Sie wurden gesendet, gehört, untersucht und bestätigt.
Die Itasca und die US-Küstenwache in San Francisco und Hawaii mit den besten Geräten haben nichts gehört. Betty ist die einzige weltweit, die 45 Minuten lang die Stimme von Emilia Earhart empfing. Das kaufe ich ihr nicht ab.
Fest steht, als die Itasca bemerkte, dass die Verbindung abgebrochen war, wurde ein großes Suchkommando zusammengestellt, bestehend aus 66 Flugzeugen und 9 Schiffen. Eine von Präsident Franklin D. Roosevelt persönlich genehmigte Rettungsaktion, die aber erfolglos blieb. Weder die beiden PilotInnen noch die Electra wurden je gefunden. Die offizielle Suche endete am 18. Juli 1937. Darüber hinaus finanzierte Emilias Ehemann George Putnam weitere Suchaktionen. Er engagierte Marineexperten und beauftragte sogar Hellseher, um seine Frau zu finden. Im Oktober 1937 erkannte er, dass jede Chance auf das Überleben von Emilia und Fred Noonan verloren war. Am 5. Januar 1939 wurde Emilia Mary Earhart vom Superior Court in Los Angeles für tot erklärt. Was auch immer genau über den Pazifik 1937 passiert ist, wird vielleicht nie ganz aufgeklärt werden. Ich finde, wir sollten mehr über Emilia Earharts Leben sprechen und den Fokus nicht auf ihren tragischen Tod setzen. Die Biografin Susan Ware fasste das ganz schön zusammen.
Die Konzentration auf ihr Verschwinden hat das überschattet, was Emilia in ihrem kurzen, aber sehr produktiven Leben erreicht hat. Einschließlich ihrer Rolle bei der Förderung größerer Rollen für Frauen in der Luftfahrt und insbesondere, wie sie ein Vorbild für Frauen war. Earhart bemühte sich stets, ihre individuellen Errungenschaften als Beispiele dafür darzustellen, was Frauen erreichen können, wenn man ihnen eine Chance gibt.